Wollen wir anfangen? Ich denke, es passt. Schönen guten Morgen. Wir haben heute zwei Themen, und zwar zunächst einmal die Synthese eines Arzneistoffes, der, wenn Sie so wollen, in Deutschland Industriegeschichte geschrieben hat. Und zwar ist das der Arzneistoff Nifedipin. Und ich verzögere jetzt mein Tempo, damit Sie noch Platz nehmen können und auch sich justieren. Nifedipin ist ein Entwicklungsprodukt der Firma Bayer und ist unter dem Namen Adalat vor vielen, vielen Jahren in den Handel gekommen. Und dieses Adalat, Nifedipin, ist ein Wirkstoff, der als sogenannter Calcium-Antagonist zunächst beschrieben wurde. Und er wurde zunächst eingesetzt, und er wird auch dafür heute auch noch verwendet, zur Behandlung der arteriellen Hypertonie. Heute haben wir mehrere Wirkstoffklassen zur Behandlung der arteriellen Hypertonie zur Verfügung. Zum damaligen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Einführung des Nifedipins jedoch, gab es nur wenige Arzneistoffklassen bzw. wenige Vertreter zur Behandlung. Und insofern stellte dieser Wirkstoff Nifedipin einen echten Durchbruch dar. Das möge man auch daran erkennen, dass dieser Wirkstoff, dieses Produkt Adalat, damals im Jahr der Einführung in Deutschland rund 500 Millionen D-Mark damals Umsatz gemacht hat, allein in Deutschland, was wirklich viel ist. Nun, was ist dieses Nifedipin? Ist es tatsächlich ein Calcium-Antagonist? Natürlich nicht. Es hat zwar was mit Calcium zu tun, und zwar dahingehend, dass dieses Nifedipin ein Target, eine Zielstruktur hat, und zwar einen Calciumkanal, und Calciumkanäle gibt es ganz viele, und was typisch ist für dieses Nifedipin, es hemmt den sogenannten L-Typ-Calciumkanal. Diese Abbildung ist aus unserem Lehrbuch Medizinische Chemie und sie zeigt uns eine schematische Darstellung des L-Typ-Calciumkanals, welcher aus verschiedensten Untereinheiten aufgebaut ist. Und das Nifedipin bindet an eine Untereinheit dieses Kanals und sorgt dann dafür, dass dieser Kanal sozusagen verstopft ist. Calcium-Ionen können dann nicht aus dem Extrazellulärraum in den Intrazellulärraum eintreten und damit ergibt sich sozusagen die Wirkung als Calcium-Kanalblocker. Ja, das ist dann schon treffender beschrieben. Calcium-Antagonist passt nicht, aber Calcium-Kanalblocker passt wunderbar. Und wie gesagt, dieses Nifedipin ist ein Arzneistoff, der zur Behandlung der arteriellen Hypertonie eingesetzt wird. Und Sie sehen hier die Struktur dieses Arzneistoffes. Und das, was bemerkenswert ist für dieses Molekül, ist dieses zentrale 1,4-Dihydropyridin. Das ist also ein Pyridinabkömmling, ein hydriertes Pyridin, ein 1,4-Dihydropyridin. Wir haben dann noch charakteristisch in Position 4 einen 2-Nitrophenylsubstituenten. Wir haben hier jeweils auch noch zwei Carbonsäure-Methylester-Funktionen und zwei Methylgruppen. Dieses Nifedipin hat eine interessante Geschichte, und zwar auch, wenn Sie so wollen, innerhalb des Konzerns, innerhalb des Unternehmens. Und zwar deshalb, weil das Unternehmen, die Unternehmensspitze, zu einem Zeitpunkt, wo dieses Nifedipin schon sehr weit entwickelt war, eigentlich kein allzu großes Interesse hatte, dass dieses Molekül als Arzneistoff profiliert werden sollte. Es gab da aber an der Stelle zwei Mitarbeiter des damaligen Unternehmens Bayer, Herrn Bossert und Herrn Vatterl. Der eine war der medizinische Chemiker, der andere war der Pharmakologe und die haben gesagt, ach, was unsere Chefs da sagen, es interessiert uns nicht. Wir arbeiten hier weiter und schauen, dass wir die fruchtbaren Ergebnisse der Vergangenheit tatsächlich übersetzen können in ein Produkt, in einen Arzneistoff. Und durch zähes Ringen und Arbeiten ist es ihnen gelungen und das ist dann sozusagen erstmals richtig sichtbar geworden, an Versuchen an Hunden, dass dieser Arzneistoff in der Lage ist, den Blutdruck zu senken. Und erhöhter Blutdruck, das haben wir in diesem Semester auch schon ein paar Mal gehört, ist ein Riesenthema. Und zwar deshalb, weil daraus enorme Folgeschäden resultieren können. Und damit war das die Geburtsstunde des Nifedipins. Und was für dieses Nifedipin interessant ist, und vielleicht haben Sie später damit einmal auch zu tun, mit diesen Dihydropyridinen, DHPs, ja, die sind relativ lichtempfindlich, insbesondere das Nifedipin. Wenn der Arzneistoff Nifedipin synthetisiert wird, dann wird das unter Lichtausschluss gemacht. Und auch die fertigen Arzneiformen werden sozusagen lichtgeschützt, um den Abbau des Nifedipins zu verhindern. Und das, was Sie hier sehen, beim Nifedipin unter Einfluss von Licht kommt es zu einer Reaktion. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie selbst in Kenntnis der Grundlagen der allgemeinen und organischen Chemie überlegen, was bei dieser Reaktion passiert. Ja? Also im Sinne von Redoxreaktionen. Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass dieses Dihydropyridinsystem bei dieser lichtinduzierten Zersetzung übergeführt wird in einen Pyridinring und gleichzeitig die Nitrogruppe umgewandelt wird in eine Nitrosogruppe. Und so, jetzt können Sie sich überlegen, was bedeutet das eigentlich im Kontext einer Redoxreaktion? Wenn unter Lichteinfluss, ja, ein System von einem Dihydropyridin zu einem Pyridin wird und auf der anderen Seite eine Nitrogruppe zu einer Nitrosogruppe. Die Synthese dieses Arzneistoffes ist relativ einfach beschrieben. Ein Idealfall, wenn Sie so wollen, das, was sich jeder wünscht, ja, eine sogenannte Eintopfsynthese. Wenn Sie viele Gäste haben, machen Sie nicht 5 oder 6 Gänge, sondern Sie machen einen Eintopf, so wie ich das heute am Abend machen werde. Ja, bei mir gibt es heute am Abend Wildgulasch. Ja, weil ich aber nicht viel Zeit habe, mache ich einen Eintopf. Und auch hier ist eine Hier sehen Sie diese Eintopfsynthese des Nifedipins. Und diese Synthese führt uns in einem Schritt zum 1,4-Dihydropyridin. Und was setzt man hier ein? Wir haben hier diesen Aldehyd, diesen 2-Nitrobenzaldehyd. Wir setzen ein Ammoniak und wir haben hier diesen Beta-Ketoester. Und das Ganze wird in Methanol, wie manche sagen, refluxiert. Ja, Sie wissen, was das bedeutet. Man hat das Lösemittel Methanol erhitzt bis zur Siedehitze. Das Ganze wird natürlich entsprechend gekühlt. Und dann nach einigen Stunden hat man unter 70%iger Ausbeute dieses Nifedipin. Und diese Reaktion, meine Damen und Herren, ist ein Klassiker, ein echter Klassiker. Und Sie sollten diese Reaktion zumindest dem Namen nach kennen. Weiß jemand vielleicht schon? Ja? Das ist die Hansch-Reaktion, ganz genau. Darf ich noch um den Vornamen bitten?
Clara.
Clara, Sie haben völlig recht. Wie? Lara? Entschuldigen Sie. Lara, können Sie auch noch sagen, wie das Hansch geschrieben wird für die Kollegen?
H-A-N-T-Z-S-H.
Genau. Genau so wird es geschrieben. Hansche Dihydropyridinsynthese. Ja? Ist eine klassische Namensreaktion. Ich verlange von Ihnen nicht, dass Sie den genauen Reaktionsverlauf kennen. Aber eines sollten Sie wissen, der Zugang zu 1,4-Dihydropyridinen läuft über diese Hansch-Synthese und deshalb sollten wir sie aufnehmen. Der Nachteil dieses Arzneistoffes ist, dass er eine sehr kurze Halbwertszeit hat und deshalb ohne besondere Formulierung nicht nur einmal am Tag gegeben werden muss, sondern dreimal. Was kann man da machen, wenn man einen Arzneistoff hat, der eine so ungünstige, pharmakokinetische Eigenschaften hat? Kein Patient möchte das in der Regel dreimal am Tag einen Arzneistoff einnehmen. Wer hilft uns hier? Eine retardierte Arzneiform, nicht? Und in der Form macht das natürlich dann auch weiterhin noch Sinn. Ich will aber an der Stelle festhalten, mittlerweile gibt es die sogenannten Vertreter der zweiten und dritten Generation der Dihydropyridine, die heute therapeutisch eingesetzt werden. Das Nifedipin ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, was wir in unserem pharmazeutischen Bereich als Sprunginnovation bezeichnen. Es war der erste klinisch relevante Vertreter aus einer neuen Wirkstoffklasse, der die Tür aufgemacht hat für neue therapeutische Optionen. Heute dominieren im Bereich der Anwendung dieser 1,4-Dihydropyridine Die Nachfolgesubstanzen, die Jahre später entwickelt wurden und die dadurch imponieren, dass sie beispielsweise deutlich verbesserte pharmakokinetische Eigenschaften aufweisen, weshalb diese Vertreter dann nicht retardiert eingesetzt werden müssen, sondern in ganz normalen Arzneiformen einmal am Tag ohne Probleme. Wenn wir uns diesen Arzneistoff noch einmal ansehen unter dem Gesichtspunkt, wie interagiert er denn mit seinem Target, und zwar unter besonderer Berücksichtigung der Chemie, dann fallen hier mehrere Dinge auf, die aber relativ einfach beschrieben sind. Diese Matrix, die Sie hier sehen, die charakterisiert ist durch eine Reihe von Aminosäuren, beschreibt uns die Alpha-Untereinheit des L-Typ-Calcium-Kanals. Und diese Alpha-Untereinheit dieses L-Typ-Calcium-Kanals ist natürlich aus Aminosäuren aufgebaut. Und diese Aminosäuren interagieren dann mit diesem Nifedipin, binden dieses Nifedipin an die Untereinheit, wodurch dann es zur Verstopfung des Kanals kommt. Und Sie sehen, dass hier mehrere Wechselwirkungen eine Rolle spielen, insbesondere Wasserstoffbrückenbindungen zwischen Serinresten und diesem Sauerstoff und dem Carbonylsauerstoff dieses einen Esters. Wir haben hier auch ein Tyrosin bzw. ein Glutamin, welches über Wasserstoffbrücken interagiert. Und wir haben hier einen Tyrosinrest, der mit diesem Nitrophenylrest über eine PP-Wechselwirkung interagiert. Und so bindet dieser Arzneistoff an den Kanal bzw. an die Untereinheit dieses Calciumkanals. 1,4-Dihydropyridine, Hantzsch-Synthese, meine Damen und Herren. So, und damit sind wir beim nächsten Thema. Und das ist das Thema, aber noch einmal, meine Damen und Herren, 500 Millionen D-Mark im ersten Jahr mit dieser Synthese. Gibt übrigens auch einen starken Österreich-Bezug zu diesem Arzneistoff. Muss ich anmerken an der Stelle. Herr Bossert war als junger Chemiker Postdoc in Graz, da wo ich studiert habe. Er hat er schon herumhantiert mit dieser Reaktion. Erste Vertreter schon verfügbar gemacht. Also wieder zurück zu Bayer. Und so läuft es im Leben. Gut. Meine Damen und Herren, wir sind noch immer in der Synthese. Roter Faden, der sich noch bis zum Ende des Semesters hinzieht, Lara, sind die Zucker. Zucker, ein super Thema, nicht? Ja? Und ich will Ihnen an der Stelle sagen, dass wir nicht wirklich uns auseinandersetzen wollen mit der Synthese der Zucker. Aber es gibt eine Reaktion, die sollten Sie zumindest dem Namen nach kennen, die Synthese nach Kilianni-Fischer. Kilianni-Fischer ist eine Zuckersynthese und eigentlich ist es gar nicht so schwierig zu verstehen, dass man aus kurzkettigen Zuckern langkettige Zucker machen kann, indem man letztendlich Cyanhydrinsynthesen macht. Und ein Beispiel hierfür ist die Reaktion der Arabinose, deren Struktur Sie hier sehen, die insgesamt aus einem C5-Grundkörper besteht, einen polyhydroxylierten Aldehyd darstellt. Und wenn Sie das mit Blausäure umsetzen im Sinne einer Cyanhydrinsynthese, dann generieren Sie zunächst einmal sogenannte epimere Cyanhydrine, die Sie hier links bzw. rechts sehen. Und wenn Sie die dann gezielt verseifen, dann können Sie natürlich aus diesem Glucononitril bzw. aus dem Mannononitril die entsprechenden Aldohexosen generieren, nämlich Glucose und Mannose. Kilianni-Fischer Zuckersynthese, Grundlage der organischen Chemie, sie setzen Aldehyde mit Blausäure um. Nicht gerade das, was man sich wünscht zum Frühstück, ja, aber unter entsprechenden Sicherheitsbedingungen kann man das machen. Bin ganz sicher, dass Sie das nie machen werden, ja, trotzdem sollte man wissen, wie man im Prinzip aus kurzkettigen Zuckern nicht kurzkettige im Sinne von Polymeren, sondern ja, Grundgerüsten. Kilianni-Fischer. Bei welcher wichtigen Namensreaktion, meine Damen und Herren, treten Aminonitrile als Zwischenprodukte auf? Fällt mir jetzt gleich ein in dem Zusammenhang. Lara, wissen Sie das auch? Aminonitrile als Zwischenprodukte einer wichtigen Reaktion. David? Bei der Streckersynthese, ganz genau. So ist das. Wie ist die Stimmung, meine Damen und Herren? Praktika abgeschlossen? Sehr gut. Gratulation. Das heißt jetzt intensive Vorbereitung auf die Klausur. OC-Klausur wird sauschwer. Soll ich Ihnen nicht das Wochenende verhauen, sondern Sie motivieren, ja? Jede freie Minute zu nutzen. So. Dann wollen wir mal weitermachen. Und von den Monosacchariden den Schritt wagen zu den Disacchariden. Und uns zunächst einmal diesem Zucker zuwenden. Laktose. Laktose ist Milchzucker. Laktose ist ein Disaccharid, welches besteht aus zwei Monosacchariden. Und zwar haben wir einmal eine Galaktose, das ist hier der linke Zucker, und die Glucose, hier der rechte Zucker. Und wir wollen uns einmal den Namen ansehen dieser Laktose. Das ist 4-O-Beta-D-Galactopyranosyl-D-Glucopyranose. Was wir hier sehen ist, dass die Galaktose 1,4, also das ist die Position 1 der Galaktose, die Position 4 der Glucose, 1,4 glykosidisch verbunden ist, und zwar beta-glykosidisch, die OH-Gruppe der Galaktose, ja, beta, das ist also eine 1,4 beta-glykosidische Bindung. Für die Galaktose bedeutet das, dass wir hier natürlich das Strukturelement eines Vollacetals vorliegen haben. Und damit ist natürlich an der Stelle es nicht mehr möglich, dass dieser Zucker sozusagen aufgeht und sich präsentiert in seiner ringoffenen Form. Allerdings gilt das nicht für die Glucose, bei der natürlich hier die Position 1 noch immer ein Halbacetalstrukturelement darstellt und somit hier natürlich auch eine ringoffene Form möglich ist und damit was auch gewährleistet ist, Tillmann, welche Eigenschaften dieses Disaccharids, es wirkt dieser Zucker reduzierend, nicht? Indem hier dieses Halbacetal aufgehen kann und sich sozusagen die lineare Form der Glucose zeigen kann mit einer freien Aldehydgruppe, ja, spielt sozusagen dieses Disaccharid an dieser Stelle auch seine reduzierenden Eigenschaften aus. Das heißt, die Laktose ist ein Disaccharid, welches reduzierend wirkt, 1,4 glykosidisch, beta-glykosidisch verbunden ist, und zwar eine Galaktoseeinheit mit einer Glucoseeinheit. Wir hatten uns einmal darüber unterhalten, Sie erinnern sich, dass ich gesagt habe, der Aufbau von Peptiden ist simpel, im Prinzip. Weil du siehst immer eine peptidische Bindung, eine Säureamidbindung. An einer Stelle. Die Alpha-Aminogruppe der einen Aminosäure reagiert mit der Carboxylgruppe der anderen. Vorwahl. Bei den Zuckern, meine Damen und Herren, ist die Situation schon ein bisschen komplexer. Weil sie können eine beta-glykosidische Bindung haben und sie können eine alpha-glykosidische Bindung haben. Sie können eine 1,4-Verknüpfung haben oder wie hier gezeigt bei diesem Disaccharid, die Verknüpfung dieser monomeren Zuckerbausteine und zwar 1,6-glykosidisch. Das heißt, sie können, haben die Möglichkeit 1,2-glykosidisch, 1,3, 1,4, 1,6 und dann auch noch alpha oder beta. Ja, und wenn das auch noch variiert, dann wird es schon kompliziert, bei einem Oligosaccharid die genaue Art der Verknüpfung zu bestimmen. Das ist eine Herausforderung. Ort und Art der Verknüpfung. Bitte nehmen Sie mit in Ihr sozusagen Tagebuch, Laktose ist ein wichtiges Disaccharid. Ja? Und die Eigenschaften von diesem Disaccharid, die sollte man auch kennen, die Struktur auch, ganz klar, da führt kein Weg vorbei. Ein nächstes wichtiges Disaccharid ist die Saccharose oder Sucrose. Und dieses Disaccharid, das kennen wir natürlich alle, wie häufig eingesetzt, ja, und gut wasserlöslich, übrigens auch wie die Laktose. Und dieses Disaccharid besteht aus einer Glucose und einer Fructose. Und hier ist ganz klar, dass die Verknüpfung anders ist als vorhin beschrieben, das sieht man. Hier ist nämlich die Verknüpfung sozusagen jeweils über die Positionen 1 und 1, ja, Wir haben hier natürlich eine spezielle Situation, dass für beide Monosaccharide gilt, dass sie über die Bindung untereinander jeweils sozusagen diese Acetalstruktur haben, einmal und hier noch einmal. Das heißt, hier gibt es keine Ringöffnung mehr und damit wirkt das Disaccharid Saccharose nicht reduzierend. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, dass dieses Disaccharid einen bestimmten Drehwert hat. Und ich will Sie jetzt herausfordern im Sinne des Eigenstudiums und einen Begriff ins Publikum werfen, Ihnen über den Zaun werfen, den Sie selbst erarbeiten. Und das ist der Begriff Invertzucker. Was heißt Invertzucker im Kontext, ja, der Struktur und der Eigenschaften dieses speziellen und wichtigen Saccharids, dieses Disaccharids, Saccharose? Ja, Saccharose ist ein wichtiges Disaccharid. Lesen Sie bitte in Ihren Unterlagen nach, in Ihren Büchern, ja, über die Eigenschaften der Saccharose und insbesondere auch das Thema, was bedeutet Invertzucker. Halten wir fest, dass die Spaltung dieses Disaccharids zu einer 1:1 Mischung von Glucose und Fructose führt. Und ich möchte Sie besonders ermuntern, auch die Spaltungsreaktion und die Besonderheiten dieser Spaltungsreaktion dieses Disaccharids im Eigenstudium zu erarbeiten. So, ein Thema im Kontext der Analytik der Saccharide sollten wir auch besprechen, auch wenn das fast schon Geschichte der Zuckerchemie ist, aber wir machen es trotzdem. Das ist die Reaktion von Zuckern, typischerweise Monosacchariden, aber nicht nur, mit Phenylhydrazin. Sie sehen hier das Molekül Phenylhydrazin und Sie sehen hier eine Aldose, die mit diesem Phenylhydrazin reagiert. Phenylhydrazin haben wir als Reagenz an mehreren Stellen schon kennengelernt im letzten Jahr, aber auch in der Zuckerchemie spielt es eine Rolle. Und man hat diese Reaktion, die Reaktion von Monosacchariden, vor allem Monosacchariden mit Phenylhydrazin, was dann zur Bildung von Phenylosazonen führt, zur Analytik eingesetzt, zur Identifizierung und Charakterisierung von Zucker. Und das Stichwort steht hier unten, gelbe Kristalle. Diese Produkte bilden Kristalle, die leicht kristallisieren, scharfe Schmelzpunkte abbilden und damit konnte man sozusagen über den Schmelzpunkt der Phenylosazone einen Rückschluss machen auf die Qualität der Zucker. Aber was ist jetzt das Besondere an der Reaktion? Das Besondere an der Reaktion ist Folgendes. Es reagiert ein Äquivalent des Zuckers mit drei Äquivalenten des Phenylhydrazins. Obwohl sich bei den Produkten sozusagen nur zwei Phenylhydrazin-Äquivalente wiederfinden im Produkt. Weshalb man sich fragt, warum treten hier drei Äquivalente Phenylhydrazin mit dem Zucker ein. Und dazu kann man Folgendes sagen, ein Äquivalent des Phenylhydrazins reagiert mit dieser OH-Gruppe in Position 2, oxidiert diese Funktion zu einer Carbonyl, zu einer Ketofunktion, was dann die Grundlage bildet, dass dann Phenylhydrazin zu einem Hydrazon reagiert. Und das sieht man hier, das ist nach der Umsetzung mit Phenylhydrazin hier eine Ketogruppe und kann dann reagieren. Der Mechanismus dieser Reaktion ist nicht gut verstanden, sage ich gleich dazu. Ja? Aber Fakt ist, dass das so abläuft und wir erhalten dann diese Produkte, die leicht kristallisieren und scharfe Schmelzpunkte geben. Und jetzt ein Klassiker, auch beim ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung, nämlich die Frage, wenn wir uns drei Zucker vornehmen, drei Zucker, D-Glucose, D-Mannose und D-Galactose, und wir führen in drei unabhängigen Gefäßen diese Reaktion mit Phenylhydrazin durch und generieren die entsprechenden Phenylosazone, dann stellt sich die Frage, haben wir drei unterschiedliche Produkte, weil wir von drei unterschiedlichen Edukten ausgegangen sind, oder sieht die Situation anders aus? Ich sehe schon, ein paar haben das schon gut verinnerlicht. Wollen Sie das beschreiben? Ja. Genau. Glucose und Mannose bilden natürlich ein identisches Produkt, weil der Unterschied zwischen Glucose und Mannose ja in der Position 2 begründet ist. Ja? Und wenn ich diesen Unterschied egalisiere, indem ich die OH-Gruppe sozusagen zum Verschwinden bringe und an diese Stelle eine Ketogruppe setze, wo es natürlich keine stereochemische Differenzierung mehr gibt, dann generiere ich natürlich identische Produkte Phenylosazone. Also das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Galaktose unterscheidet sich von Glucose in Position 4, die spielt aber bei der Reaktion keine Rolle, das bleibt ja erhalten und deshalb unterschiedliche Osazonen. So, hier, meine Damen und Herren, eine schöne Übersicht über verschiedene Disaccharide und ich möchte Ihnen vor allem nahebringen. Die Laktose, über die haben wir gesprochen, die ist wichtig. Dann ist auch sicherlich wichtig die Maltose. Das ist das, wenn Sie in der Früh Ihr Semmerl mit Butter und Marillenmarmelade essen, ja, und lange genug darauf kauen, ja, dann wird es süß im Mund. Ja, das hat auch mit Glucose zu tun, aber auch mit Maltose. Und wir haben eine ganze Reihe anderer wichtiger, auch pharmazeutisch relevanter Disaccharide, aber ich möchte Ihnen besonders ans Herz legen, Maltose, Laktose und vielleicht auch noch die Zellobiose. Bei der Maltose und bei der Laktose verlange ich von Ihnen, dass Sie auch die Strukturen dieser Moleküle genau kennen, sie beschreiben können. Und wenn ich Ihnen einen Namen liefere, einen chemischen, ordentliche Nomenklatur, dann müssen Sie das auch übersetzen können in eine korrekte Strukturformel. Das zu den Disacchariden. Und jetzt, meine Damen und Herren, gibt es ein paar Polysaccharide, auf die wir eingehen sollten. Und wir wollen uns zunächst einmal hier einem Polysaccharid widmen, das Sie auch schon seit dem ersten Semester kennen. Stärkelösung kennen Sie, nicht? Haben wir verwendet, wer weiß noch für welchen Nachweis. Was konnte man nachweisen mit Stärke? Jod, ganz genau. Der Triodidkomplex, der sich einlagert in dieses Biopolymer Stärke. Welche Farbe, wissen Sie das noch? Blau, ganz genau. Blaufärbung. Eine Einschlussverbindung, eine Käfigverbindung, Klatrat. Und wenn Sie sich ansehen, Glucose und Zellulose, dann fällt natürlich sofort auf, mit einem Blick, meine Damen und Herren, beide sind pharmazeutisch relevante Biopolymere, Stärke beispielsweise als Hilfsstoff, Zellulose natürlich auch, beides aufgebaut aus Glucosemolekülen. Und der Unterschied ist nur, wir haben hier eine alpha-glykosidische Bindung, hier haben wir eine beta-glykosidische Bindung. Ich sage immer, ja, damit man sich das merkt, dass dieser kleine Unterschied in der Bindung der Glucose-Einheiten untereinander macht den Unterschied aus, ob sie eine zur Kartoffelstärke werden oder zu einer Eiche, die 70 Meter hoch in den Himmel ragt. Ja? Zellulose ist ein wichtiger Gerüstbestandteil von Pflanzen, Bäumen, Stärke ein wichtiger Speicherstoff. Nicht? Energiespeicher, in dem Glucose sozusagen hier polymerisiert wird. Wir haben hier auch noch das Chitin oder Chitin, das aufgebaut ist auch aus Glucosemonomeren und Sie sehen, dass wir hier auch Derivate der Glucose haben und zwar ist hier die Position 2 modifiziert. Eine OH-Gruppe ist ersetzt durch eine Aminogruppe und diese Aminogruppe ist auch noch acetyliert. Und dieser Gerüstbaustein von Krustentieren, Chitin, ist eben aufgebaut aus einem Polymer, welches aus Monomeren N-Acetylglucosamineinheiten aufgebaut ist. Damit will ich Ihnen an der Stelle noch sozusagen ein zweites Derivat der Monosaccharide nahebringen, neben den Desoxyzuckern auch Aminozucker. Aminozucker spielen auch eine ganz entscheidende und wichtige Rolle in der Pharmazie und Medizin. Murein, sollten wir uns auch merken, ist auch ein Zuckerderivat, ein Polysaccharid Und Stichwort ist hier Bakterienzellwand. Aber dazu werden Sie später noch viel hören. Wir wollen uns heute, meine Damen und Herren, einige Polysaccharide ansehen, die von pharmazeutischem Interesse sind. Und da gehört beispielsweise dazu die Pektine. Pektine sind pharmazeutisch höchst relevant, nicht nur, wenn Sie Ihre Marmelade zu Hause im Herbst selbst einkochen. Ja. Pektine sind wichtige Geliermittel, die in der Nahrungsmittelherstellung, bei der Produktion von Pharmaka, aber auch Kosmetika eine Rolle spielen. Und Sie sollten im Prinzip in der Lage sein, wenn Sie ein solches Polymer sehen, dass Sie dieses Polymer charakterisieren können. Und Sie sollten an der Stelle natürlich feststellen können, dass es sich bei diesen Monomeren, die Sie hier sehen, um Galaktose-Derivate handelt, und zwar sogenannte Galacturonsäure-Moleküle. Und Sie erkennen das einmal an der speziellen Stereochemie in Position 4 und dass diese primäre OH-Gruppe in Position 6 oxidiert ist, nicht? Zu einer Carboxylgruppe, und wir halten fest, Pektine sind aufgebaut aus Galacturonsäuren. Uronsäuren sind die Oxidationsprodukte der Aldohexosen, bei denen die Position 6, also die primäre OH-Gruppe in Position 6 oxidiert wird. Galacturonsäure, Glucuronsäure, Mannuronsäure, aber bei den Pektinen spielt die Galacturonsäure eine Rolle. Und die Monomeren sind Alpha-1,4-glykosidisch miteinander verknüpft. 1,4-glykosidisch, Position 1, Position 4, Position 1, Position 4, Alpha-glykosidisch. Sie wissen, was das bedeutet. Pektine von pharmazeutischer Relevanz. Heparin, meine Damen. Heparine. Das ist ein wichtiges Thema. Das ist auch pharmazeutisch von höchstem Interesse. Heparine beeinflussen die Blutgerinnung. Und die Beeinflussung der Blutgerinnung ist heute in vielerlei Hinsicht von größtem pharmazeutischen Interesse. Und da spielen Heparine bzw. davon abgeleitete Substanzen heute eine ganz große Rolle. Und Heparine sind aufgebaut aus Glukosederivaten auf der einen Seite. Wir sehen hier von meinem Cursor jetzt umrahmt ein Glucosaminmolekül. Ein Glucosaminmolekül, welches bemerkenswerterweise auch noch sulfatiert ist. Das heißt, Heparine zeichnen sich dadurch aus, dass hier Sulfonsäure, Schwefelsäure-Ester-Strukturelemente vorliegen. Diese Moleküle kriegen dann über diese Sulfatgruppen auch negative Ladungen. Wir haben als weiteren wichtigen Bestandteil hier auch Glucuronsäure. Sie sehen hier die Carboxylgruppe. Und diese Moleküle sind auch 1,4-glykosidisch miteinander verbunden. Das sind die wesentlichen Features dieser Heparine. Glucosamin-6-Sulfat und Glucuronat sind miteinander verbunden und bilden Heparin. Ich möchte Ihnen an der Stelle eine Geschichte erzählen, die auch für Sie von Interesse ist, und das ist das Thema Arzneimittelfälschung. Heparine werden weltweit im Tonnenmaßstab gebraucht. Im Tonnenmaßstab. Der Ausgangspunkt für die Gewinnung von Heparin ist zum Beispiel, oder sind zum Beispiel die Därme von Schweinen. Schlachtabfall sozusagen wird genutzt, um Heparin zu gewinnen. Und wir haben heute eine besondere Situation, dass der Arzneimittelmarkt im besten Sinne des Wortes globalisiert ist. Mit allen Vor- und Nachteilen. Heparine werden heute hauptsächlich in China hergestellt. Die Gewinnung der Rohprodukte in China. Und Sie alle, die Sie hier sitzen, können sich gut vorstellen, dass man bei der Qualitätskontrolle von kleinen Molekülen schnell zu Erfolgen kommen kann. Einen Schmelzpunkt zu bestimmen, ein DC laufen zu lassen, das geht relativ einfach. Da bin ich schnell sozusagen auf der sicheren Seite in der Charakterisierung. Aber so ein komplexes Gemisch von Polysacchariden zu charakterisieren, ist gar nicht so einfach. Was vor einiger Zeit ein paar Leute auf den Plan gerufen hat, und zwar dahingehend zu sagen, naja, vielleicht könnte man das Ganze ein bisschen strecken. Man kann da ja ganz gut auch was erlösen damit, nicht? Und es ist Folgendes passiert, dass dieses Heparin mit anderen Polysacchariden gestreckt wurde, die aber bedenkliche immunologische Reaktionen bei Patienten hervorrufen. Was dann dazu geführt hat, dass über die Produktion dieses verunreinigten Heparins, wo die klare Absicht dahinter stand, ja, hier, ich sage einmal, Mengenerhöhung zu machen, dass diese Charge nach Amerika ging, dort verarbeitet wurde, an Patienten verabreicht wurde und es im Zuge der Verabreichung dieser Arzneimittel auch zu Todesfällen kam. Was dann die Frage aufgeworfen hat, woher kommt das? Und dann hat man das nachverfolgt und festgestellt, das war eine Fälschung. Heparine, Polysaccharide, die von größter pharmazeutischer Bedeutung sind. Ja, Chondroitin, auch ein wichtiges Polysaccharid. Wo ist das wichtig? Hat jemand das schon mal gehört, den Namen? Chondroitin, wo könnte das eine Rolle spielen? Janis? Was mit? Ich glaube, da liegen Sie jetzt, da sind Sie auf der falschen Bahn. Knorpelaufbau. Knorpelaufbau, meine Damen und Herren. Es ist interessant, was diese Polysaccharide alles können. Und dieses Chondroitin ist aufgebaut aus Glucuronsäurederivaten, die Sie hier sehen, und N-Acetyl-Galactosamin-Einheiten. Und die sind nicht 1,4-glykosidisch und nicht alpha-glykosidisch, sondern beta-1,3-glykosidisch verbunden. Ja, Sie sehen das hier, beta-1,3-glykosidische Verbindung zwischen Glucuronsäure auf der einen Seite und dem N-Acetyl-Galactosamin. Chondroitin. Dieses Chondroitinsulfat wird übrigens auch eingesetzt, beispielsweise als Nahrungsergänzungsmittel, um im Kontext von Knorpel- und Knochenerkrankungen eine mögliche Verbesserung der Gesamtsituation zu erreichen. So nach dem Motto, beim Skifahren das Kniegelenk ruiniert, also nehmen wir Chondroitinsulfat auf. Es gibt keine Evidenz, dass das wirklich was taugt. Trotzdem wird es häufig eingesetzt, aber ohne Evidenz einer Wirksamkeit. So, Chondroitin, was haben wir noch? Hyaluronsäure, auch ein wichtiges Biopolymer, ein wichtiges Polysaccharid. Hyaluronsäure. Hausaufgabe für Sie, lesen Sie nach, wo Hyaluronsäure auch im menschlichen Körper eine Rolle spielt. Finden Sie an mehreren Stellen. Ist aufgebaut auch aus Glucuronsäuren, 1,4-glykosidisch bzw. 1,3-glykosidisch verknüpft, mit N-Acetylglucosamin. Auch ein interessantes Polysaccharid. Ich möchte an der Stelle sagen, dass Sie keinesfalls diese Strukturen auswendig lernen sollten. Das Einzige, was ich von Ihnen verlange, ist, wenn Sie die Strukturen sehen, dass Sie sie beschreiben können, ja? Dass Sie die Bausteine identifizieren können und dass Sie sagen können, okay, das ist jetzt eine Alpha- oder Beta-glykosidische Verbindung, ja? Aber nicht auswendig lernen. Die Prinzipien verinnerlichen, das ist mir wichtig. Aber nicht stupides lexikalisches Wissen auswendig lernen. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Viel Motivation bei der Vorbereitung auf die Klausuren. Und ich kündige an, dass wir uns nächste Woche sehen am Mittwoch und am Freitag. Und am Freitag nach meiner Vorlesung haue ich dann ab, weil ich dann in die Winterschule fahre mit Ihren Kollegen aus dem vierten Semester. Ich danke für die Aufmerksamkeit.